stetig. Das heißt, nicht ich habe gemalt, nicht ich habe gemalt, sondern ich habe mir immer wieder ein bisschen Kunst reingezogen. Und dieses Bild, was ich gefunden habe, soll der Aufhänger für die heutigen Gedanken zur Predigt sein. Das erste, das, wo die fünf Leute drauf sind. Vielleicht sieht man die ganz, da kam schon, genau, es ist ein echter Rembrandt von Rhein. Ja, wisst ihr auch, oder könnt ihr euch auch so vorstellen, was da dargestellt wird, welche Szene, welches Gleichnis? Der verlorene Sohn, genau. So stellen wir ihn uns doch vor, ne? Den verlorenen Sohn, und dann kommt er wieder zurück zum Vater, und dann ist alles wieder in Ordnung, und was das dafür, ich sage jetzt mal ganz böse Gestalten, da auf der Rechten sind, naja, man weiß es halt nicht so genau, aber es gibt auch viele Bilder, die zeigen nur den linken Teil, nur wie der Sohn vom Vater kniet und der Vater ihn in seine Arme nimmt. Ist eine schöne Geschichte, und das hat Rembrandt wirklich gemalt, aber es gibt noch ein anderes Bild von Rembrandt, was ich viel besser finde, und das ist Bild Nummer 2. Und wisst ihr, wie dieses Bild heißt? Das heißt wirklich der verlorene Sohn. Und jetzt überlegt mal. Okay, sieht das aus wie der verlorene Sohn?
Ja.
Ja? Wo seht ihr denn einen verlorenen Sohn? Da ist doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da ist doch Party.
Er weiß nicht, worum es wirklich geht. Und
er
ist verloren.
Und er ist verloren. Wenn ihr die Geschichte, ich lese euch gleich nochmal vor, das Gleichnis vom verlorenen Sohn kennt, dann wisst ihr auch, okay, das kommt auch da drin vor. Im verlorenen Sohn. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen Kunstgeschichte betreibt, das ist jetzt eine Nebenbedeutung, aber glaubt es mir oder glaubt es mir nicht? Das ist ein Porträt von Rembrandt. Rembrandt hat sich selber erkannt als der verlorene Sohn. Also das ist eine Künstlermütze, du siehst da unten noch die, alles, das war's. Das kann man jetzt hier schlecht erkennen. Aber Rembrandt hat sich porträtiert in diesem Bild und hat es genannt der verlorene Sohn. Das ist Botschaft. Das ist sogar ein Stückchen weit Evangelium. Er hat erkannt, ich bin noch nicht bei den Schweinen, aber ich bin, er hat ihm ja den Titel gegeben, ich bin der verlorene Sohn, obwohl es mir gerade ziemlich gut geht, obwohl ich hier Frauen, alles Mögliche dann halt habe und sieht man noch eine Weinkaraffe, aber eigentlich bin ich Rembrandt, bist du, bin ich dieser verlorene Sohn. Ich mach die Bilder mal weg, ich glaube, die habt ihr doch gut im Blick, in Erinnerung. Und ich weiß, so sehen wir auch immer, wir suchen die Verlorenen und wir gucken auf die Menschen und dann wollen wir uns ihre Bekehrungsgeschichte erzählen lassen und dann sind wir manchmal ganz enttäuscht, dass wir sowas gar nicht hören. Wir wissen doch eigentlich, wo wir herkommen und die ganz, ganz, ganz wenigen von uns haben so eine Geschichte, wie sie Rembrandt hier für sich erlebt hat, nämlich, dass er wirklich bei den Schweinen war, äußerlich. Innerlich waren wir das natürlich alle. Innerlich hat jeder von uns hier eine Geschichte zu erzählen, von der er weiß, ich war total von Gott weg, Gott, dem Vater weg, und ich war so wie dieser verlorene Sohn. Aber ich glaube, die allermeisten von uns haben mehr oder weniger eine Geschichte des anderen Sohnes. Und der ist in meinen Augen der wirklich Verlorene. Also wenn ich euch jetzt das Gleichnis vorlese, versucht auch die andere Perspektive zu sehen, die ihr jetzt optisch nicht vor euch gehabt habt. Denn ich habe erstaunlicherweise kein Bild, ich habe dann einfach mal ein bisschen gegoogelt, kein Bild gefunden, wo ein Künstler es anders dargestellt hat, wo er den zweiten Sohn als den wirklich Verlorenen dargestellt hat. Und ich glaube, so ein Stückchen weit steckt in jedem von uns auch in diesem zweiten drin. Und das ist sehr schade. Aber das Wort soll uns ja auch hinterfragen und korrigieren, nicht nur ermutigen, sondern halt mitunter auch ermahnen. Ich lese euch das Gleichnis mal vor und wenn ihr es jetzt hört, versucht es mal in dem anderen Blickwinkel des zweiten Sohnes zu sehen. Es steht in Lukas, Kapitel 15, die Verse 11 bis 32. Und er sprach, er ist Jesus, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater, und als er noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen. Und er lief und rief zu ihm und sprach und küsste. Aber der Sohn sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten: Bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu ihm: Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren verschleudert hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ich weiß nicht, habe ich recht? Eigentlich ist doch der Zweite der wirklich Verlorene. Könnt ihr euch vorstellen, warum ich auf so einen Gedanken komme? Er bleibt draußen. Ja, richtig. Stolz, also auch noch. Stolz, eifersüchtig. Bleibt draußen, kommt nicht zu dem Fest. Aber ist doch die ganze Zeit mit dabei. Der eine war weg, ist wiedergekommen, und der Ältere war die ganze Zeit mit dabei. Äußerlich. Der war die ganze Zeit beim Vater. Äußerlich. Aber hatte nie wirklich Gemeinschaft mit dem Vater. Auch nachher nicht. Nachher wollte er mit so einem Vater und mit so einem Bruder nichts zu tun haben. Mit solchen Leuten aufs Fest. Niemals. Jesus fängt dieses Gleichnis, das ist ja das dritte Gleichnis, fängt diese Geschichte, dazu lese ich euch jetzt Kapitel 15, die Verse 1 und 2 vor. Es pflegten sich ihm aber Zöllner und Sünder zu nahen und ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Und in diesem Zusammenhang, das sehen Sie, Jesus hat Gemeinschaft mit Zöllnern und Sündern, und die Pharisäer gucken sich das an, und er erzählt Jesus drei Gleichnisse. Das erste ist danach von dem verlorenen Geldstück, von dem verlorenen Schaf, das zweite ist das von dem verlorenen Geldstück, und dann kommt das dritte, was wir jetzt gelesen haben, das vom verlorenen Sohn. Und die Pharisäer sitzen da und hören zu, und wahrscheinlich denken sie, das geht jetzt gegen uns. Weil gegen die Zöllner und Sünder kann es ja nicht sein, sondern er erzählt dieses Gleichnis diesen Menschen, aber er klagt uns damit an. Uns Fromme, uns ältere Söhne, uns Menschen, die wir äußerlich doch sehr passabel sind. Fromm, fleißig, gut gekleidet, äußerlich immer mit dabei, in jeder Synagogenveranstaltung waren sie da, nicht um das Wort Gottes zu hören, sondern um gesehen zu werden. Um Autorität zu haben, um nachher gefragt zu werden. Sie waren nicht dabei, um auf Gott zu hören, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, sondern um gesehen zu werden. ist hoffentlich nicht unser Problem, aber deren Problem war es. Und wenn es mein Problem ist, muss ich mich fragen, warum komme ich hierhin? Warum gehe ich in den Gottesdienst? Warum nehme ich an einer Bibelstunde teil? Geht es mir um Gemeinschaft mit Gott zu haben, wirklich um Gemeinschaft mit Gott zu haben? Oder geht es mir um, man hat das früher so gesagt, ich war selber so einer, als ich früher noch in Gesäcke gewohnt habe, haben ein Freund von mir und ich uns Heiligabend immer getroffen um 22 Uhr zur Christmette, also im katholischen Dom heißt das ja nicht in Gesäcke, in der katholischen Kirche von Gesäcke, und haben uns danach einmal angeguckt, was haben denn die anderen so alles Neues gekriegt an Klamotten. Und was haben wir nachher auch? Also wir Männer natürlich weniger. Aber man geht natürlich dahin, um sehen und gesehen zu werden. Warum gehst du zu dieser Veranstaltung? Interessiert dich das wirklich? Oder geht es um dieses, ja, dabei zu sein? Der Ältere hatte keine gute Motivation. Aber er hat gearbeitet. Er hat gearbeitet wie ein Blöder, wie ein Wilder hat er gearbeitet, um etwas darzustellen, um etwas zu erreichen, um etwas zu bekommen. Was hat er denn bekommen? Der Vater sagt, wenn ihr das richtig gelesen habt, dir gehört doch alles. Alles, was mein ist, ist dein, sagt der Vater. Aber benutzt es der ältere Sohn? Hat er wirklich etwas von seinem Besitz, von seinen Gaben, die der Vater ihm gegeben hat, die der Vater ihm geschenkt hat? Wohl eher weniger. Wenn ich mir den älteren Sohn so anschaue, würde ich sagen, okay, er ist ein Sohn, er ist ein Erbe, aber er lebt wie ein Knecht. Der lebt nicht von diesen Dingen, die ihm eigentlich gehören, sondern der arbeitet, der rackert, der schuftet. Als der verlorene Sohn wiederkommt, der, wie er auch so beschriebene verlorene Sohn, ist er auf dem Feld und ist am Arbeiten und dann kommt er wieder, immer am Arbeiten, immer fleißig, immer dabei. Aber Freude an den Früchten, Freude an dem Vater, Freude an seinem Bruder, der jetzt wiedergekommen ist, liest man nicht wirklich etwas davon. Und wenn ihr richtig zugehört habt oder auch mitgelesen habt, als das nachher so weit kommt, als der Vater sagt, ja, guck mal, dein Bruder ist wieder da, er akzeptiert ihn gar nicht als seinen Bruder. Er sagt, dein Sohn ist wiedergekommen. Nicht mein Bruder, dein Sohn. Es ist eisekalt. Deiner, nicht meiner. Mit so einem habe ich nichts zu tun. Mit so einem dahergelaufen. So etwas soll sich bitte nicht Bruder, mein Bruder nennen. Ich habe mir Gedanken gemacht, woran erkennt man so einen Menschen? Weil äußerlich ist ja alles top, äußerlich ist ja alles in Ordnung. Das sind so die Menschen, von denen man sagt, okay, den zieht man einen Anzug an und dann werden sie ein besserer Mensch. Das sind so Leute, von denen es früher mal hieß, früher war ja damals es ein Privileg, also war es ja damals etwas Positives, wenn man bei der Bank gearbeitet hat. Da dachte man, okay, die Leute, die haben einen schicken Anzug an, die wissen Bescheid. Das war irgendwie so in unseren Köpfen verankert, Synonym, der ist ordentlich gekleidet. Der hat Kenne, der hat Ahnung. Ist vielleicht auch ein kompetenter Mann. Man hat vielleicht früher sogar gedacht, der will mein Bestes. Der Mann von der Bank, der will mir was Gutes verkaufen, was noch Zinsen bringt. Und dieser Mann hier, der Älteste, der war top gekleidet. Der sah äußerlich super aus. Vor dem hatten alle Respekt. Von den Dienern des Hauses. Und er hatte keine Beziehung. Er war wirklich nur Knecht, obwohl ihm alles gehört hätte, obwohl er alles hätte tun können. Und er war garantiert nicht dumm und er hatte garantiert Anstand. Aber er hatte keine Beziehung zu seinem Vater. Man kann mit jemandem zusammenleben, im gleichen Haus, aber in einem anderen Zimmer. Man kann mit jemandem zusammenleben, in der Familie, in der Ehe, wo auch immer, aber man hat nur eine äußerliche Gemeinschaft. Und dieser Mann hier, der andere ist so verloren und weiß es gar nicht und merkt es gar nicht und will es auch gar nicht wahrhaben, weil mit seiner Überheblichkeit ist er total einsam und verlassen. Habt ihr gemerkt, welchen Vorwurf er den Vater unter anderem auch macht? Dem gibst du alles und mir gibst du nichts. Für den wird das beste Kalb geschlachtet Und ich hätte mir doch auch mal gewünscht, dass du mir ein Kalb gibst, damit ich mit meinen Freunden auch mal eine Feier machen kann. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, hat dieser Mann überhaupt Freunde? Er sagt das jetzt einfach nur mal pauschal hin, dass ich mit meinen Freunden auch mal eine Feier machen könnte. So wie das hier rüberkommt, hat er nur Angestellte und keine Freunde. Aber eins bin ich mir sicher, wenn er sagt, Vater, du hast mir nie ein Kalb gegeben, damit ich mit meinen Freunden auch mal eine Feier machen könnte, sagt er, Vater, du bist draußen. Er wollte, wenn mit seinen Leuten, mit seinesgleichen feiern, nicht mit dem Vater. Und das kriegst du als Vater so als Vorwurf. Das wird dir dann einfach gesagt, Vater, du bist daneben. Ich bin richtig, ich bin gut. Mit solchen Leuten, Vater, wieso gibst du dich mit so etwas ab? Ihr wisst, was für Leute Jesus in die Gemeinde gerufen hat. Ihr wisst, zu welchen Leuten er hingegangen ist. Ihr wisst, was für Berufe die Jünger so hatten und was da Leute dabei waren, von denen man damals in der Gesellschaft gesagt hat, mit Zöllnern, mit Sündern, mit Zeloten, also mit Revoluzern. Da kann man doch nicht Gemeinschaft haben. Und wie Jesus vorgeworfen wurde, ja ganz am Anfang, er pflegt aber mit Zöllnern und Sündern Gemeinschaft. Das kann kein Prophet, das kann nicht Gott sein. Und wir wissen doch vom Evangelium, genau so ist es. Gott nimmt die an, die ihn suchen. Gott hat offene Arme, wie in dem ersten Bild von Rembrandt, jeden, der will und kommt, anzunehmen, aufzunehmen. Und da steht da so ein stolzer, selbstgerechter Sohn, Pharisäer, vielleicht auch Mensch, der sagt, für diesen, ja, da machen wir erst nochmal, da müssen wir erstmal, der muss sich erst nochmal beweisen. Der muss erst nochmal zeigen, dass er es ernst meint. Das ist doppelt falsch. Das ist einmal falsch für diesen, weil du ja sowieso nicht in das Herz des anderen gucken kannst, aber das ist auch deshalb falsch, weil dieser Mensch, der so etwas sagt, Maßstäbe setzt, die nicht Gottes Maßstäbe sind. Ich habe in dem ganzen Kapitel hier nicht gelesen, dass der Ältere einmal selbstkritisch sich selbst hinterfragt. Er scheint alles zu kennen, er scheint alles zu wissen, er scheint alles beurteilen zu können. Und der andere muss sich diesem Urteil stellen. Und was passiert? Tja, er trifft die Entscheidung. So ist es und so ist es nicht. So musst du dich verhalten und so nicht. Warum überlässt das nicht einfach dem Vater? Warum machen wir es nicht immer so oder manchmal auch nur oft so, dass wir sagen, was hat Gott gesagt? Wie sieht Gott diese Situation? Ich glaube, wir sind mit unserem Urteil manchmal sehr, sehr schnell dabei, andere in eine Richtung, auch Christen, auch Geschwister, in eine Richtung zu packen, in eine Schublade reinzustecken, wo wir meinen, wir haben schon beurteilt, aus dem wird noch etwas, aus dem kann nichts mehr werden, der hat schon so oft gesündigt, vorbei. Wir denken leider oft auch viel zu gut von uns selbst, weil wir sind ja die richtige Gemeinde. Wir haben es ja verstanden, wir haben ja die gute, die wahre, die einzigste Erkenntnis. Ich sage nicht, dass das immer so ist. Ich glaube, wir sind da nicht wirklich falsch, aber wir stehen auch in der Gefahr, uns so zu verhalten wie dieser Ältere. Weil jeder in der Gefahr steht, weil jeder noch Mensch ist, weil jeder auch irgendwie meint, er bräuchte etwas, worauf er stolz sein könnte, was ihn besonders macht. Und das ist so gegen das Evangelium, das ist so gegen das, was Gott sagt, dass wir uns auch hinterfragen müssen, haben wir das wirklich verstanden, haben wir das wirklich verinnerlicht? Das zeigt sich dann erst in der Situation, wenn so ein Ereignis in unser Leben kommt. Wenn jemand, der so nicht zu uns passt, zu mir passt, kommt, wiederkommt und um Gnade bittet. Der Vater hat es gut und richtig gemacht. Er hat ihn sogar, ja, abgewürgt ist er jetzt falsch, der hat ihn sogar gar nicht zum Wort kommen lassen. Der hat, als der Sohn, also der Jüngere, zu ihm gekommen ist und er hatte sich schon im Kopf überlegt, was werde ich jetzt dem Vater sagen, was muss ich tun, damit er mich wieder annimmt? Ich will ja gar nicht mehr Sohn werden, es reicht mir einfach, wenn ich nur Knecht bin, wenn ich nur versorgt werde, das reicht mir schon. Und der Vater hat dieses Schuldbekenntnis abgebrochen und hat gesagt, holt den Mantel, holt den Ring, holt die Schuhe. Gott will auch nicht, dass wir uns niedermachen vor ihm. Ein Schuld- und Sündenbekenntnis, in Anführungsstrichen, jetzt reicht ihm. Aber das will er auch, das braucht er auch. Er konnte auch nicht einfach so kommen und sagen, hallo, hier bin ich. Aber als der Vater gesehen hat, er ist wieder bei mir. Er ist nicht nur äußerlich zurückgekommen, weil er Hunger hat, sondern er ist gekommen, zu mir, zum Vater zurückgekommen. war alles, was vorher passiert war, ein Stückchen weit egal. Weil die Beziehung war wieder da, das Verhältnis war wieder da. Und ich glaube, er hat sich so riesig gefreut, dass das Beste gerade mal gut genug war und er mit allen das feiern wollte und dass er nachher todtraurig war, als sein älterer Sohn nicht mitgemacht hat, nicht dabei war. Und in dieser Situation ist es wahrscheinlich erst auch rausgekommen, wie das Verhältnis zu ihm war. Wahrscheinlich, ist jetzt eine Vermutung von mir, haben die beiden, der Vater und der ältere Sohn, jeden Mittag zusammen gegessen. Aber sie hatten sich nichts zu sagen. Sie haben vielleicht viel geredet, sie haben vielleicht gesagt, wie machen wir das jetzt mit den Ochsen, wie machen wir das jetzt mit dem Stückchen Land, aber sie hatten keine wirkliche Gemeinschaft miteinander. Weil sie nicht eines Geistes waren, weil sie andere Dinge im Kopf hatten, weil sie andere Dinge motiviert haben, weil sie andere Ziele hatten. Da sitzen zwei Leute am gleichen Tisch und sind absolut einsame Menschen. Weil sie nicht das austauschen können, weil sie das nicht gemeinsam haben, was sie eigentlich verbinden sollte. Der eine denkt an Leistung, an Äußeres, an Darstellung. Und der andere, tja, der ist im Herzen bei seinem verlorenen Sohn. Ihr habt das vielleicht auch gelesen, der Vater ist ihm sofort entgegengelaufen. Daraus würde ich mal schließen, dass er auf ihn gewartet hat. Dass er jeden Tag Ausschau gehalten hat, wann kommt er denn? Und daraus würde ich auch schließen, es war ihm alles egal. Wenn du in der damaligen Kultur als älterer, würdiger Mann dich zu schnell bewegt hast, gelaufen bist, gerannt bist, war das nicht besonders respektvoll. Da hat man sich würdevoll bewegt, hat erstmal abgewartet und hat geguckt, was kommt da denn, soll erstmal meine Petition, seine Eingabe dann halt machen. Das war dem Vater alles egal. Er ist gelaufen, er ist gerannt, damit es sein Jüngerer sich nicht noch einmal anders überlegt, damit er nicht einfach daran vorbeigeht und sich nicht traut und einfach sagt, ich bin es nicht wert, sondern dass er keine Entschuldigung mehr hat. Ich, Vater, nehme dich sofort vorbehaltlos wieder auf. Und ich glaube, er hat nicht gut gerochen und ich glaube, er hatte auch wirklich, wirklich, wirklich nichts zu bringen, was in dieser Gesellschaft etwas wert war. Aber für den Vater war er wertvoll. Und das war wichtig. Dann konnte es, dann musste es ein Fest geben, dann musste etwas äußerlich Sichtbares passieren, dann musste Freude sein, weil da ist jemand verloren gewesen. Und das hat der Vater erkannt, das hat der Vater durchlebt und durchlitten, die ganze Zeit. Und dann muss es ein Fest geben. Ich habe mich beides für mich selber gefragt. Leide ich darunter, wenn Menschen nicht mehr da sind? Und ich habe mich auf der anderen Seite auch gefragt, bin ich bereit, das wirklich zu feiern, wenn sie wiederkommen? Bin ich bei mir selber noch nicht am Ende in meiner Weisheit, aber der Vater hat es in seiner Seele mitgetragen, durchgelebt, wahrscheinlich auch durchgebetet. Mein Sohn, geliebter Sohn, der ist jetzt weg und ich leide gedanklich mit ihm. Und ich glaube, ich behaupte es jetzt einfach mal, er hat ihn täglich 3-mal, 5-mal vor Gott ins Gebet gebracht. Das nehme ich mir zum Anstoß, zum positiven Anstoß. Menschen, die nicht mehr da sind, von denen ich weiß, dass sie in einem Zustand sind, den Gott nicht gutheißen kann, den Gott vielleicht sogar, ich weiß jetzt nicht, aber auf jeden Fall, wo Gott ihn nicht segnen kann, diesen Menschen im Geist und im Gebet beizustehen, nahe zu sein. Eher zu wissen, diese Menschen sind verloren. Aber bei dem verlorenen Sohn, wie Rembrandt ihn gemalt hat, da fällt uns das noch relativ leicht. Aber wenn wir so andere Menschen sehen, die äußerlich passabel daherkommen, auch ein Stückchen weit kühl und kalt und abgeklärt, dann merken wir deren Einsamkeit, deren Verlorensein nicht unbedingt so. Es gibt Menschen, die begegnen dir und du hast das Gefühl, da ist alles top, da ist alles in Ordnung, da stimmt alles. Aber deren Herz ist genauso kalt und kühl und einsam wie das dieses wirklichen verlorenen Sohn des Zweiten. Du siehst Menschen, die sind immer aktiv, die sehen super aus, die haben viel darzustellen und zu leisten und die sind wirklich, wirklich einsam und verloren und die lassen auch niemanden an sich ran. Und die sind selbst in dieser Situation, wo es offenbar wird, überheblich und selbstgerecht und stolz auf das, was sie zu bringen haben und sind nicht bereit, das Angebot des Vaters anzunehmen. Komm, komm auch zu dem Fest. Du darfst dich mitfreuen. Du hast auch etwas zurückgewonnen, dein Bruder. Für diese Menschen ist das kein Gewinn. Und wir sollten doch eigentlich uns freuen und dankbar sein, sollten im Sinne Gottes so denken, ja, wie die Engel im Himmel übrigens auch, jeder, der Buße tut und zurückkommt, da gibt es auch im Himmel ein Fest darüber. Das war im ersten Gleichnis. Es wird Freude im Himmel sein, mehr über einen Verlorenen, der Buße tut, als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Steht im ersten Gleichnis, was ich euch nicht vorgelesen habe. Das ist meine Frage für mich selber. Habe ich so eine Freude über einen, der Buße tut, über einen, der zu Gott zurückfindet? Und wirklich die Frage, erkenne ich die Verlorenheit dieses so äußerlich gut passablen anderen? Der hatte wirklich nicht das Gefühl, dass er etwas schlecht gemacht hat. Der hat wirklich geglaubt, dass er richtig ist. Habe ich auch mal geglaubt. Ich habe auch mal geglaubt, dass mit mir alles okay ist. Ich habe auch geglaubt, dass ich ein netter, intelligenter, sympathischer Kerl bin. Und dann habe ich angefangen, der Bergpredigt zu lesen. Und dann habe ich gemerkt, das sieht Gott ganz anders. Daraus schließe ich, dass der Vater und der Ältere sich nie wirklich übereinander unterhalten haben. Dass der Ältere sich nicht für das interessiert hat, was der Vater denkt und sagt, und dass der Vater nie an den Älteren rangekommen ist und dass er immer geblockt hat, weil er immer zu beschäftigt war. Ich weiß nicht, wer sich in dieser Geschichte wiederfindet und auf welcher Seite ihr euch wiederfindet. Und ich weiß auch nicht, wie diese Geschichte ausgeht. Ich weiß nicht, was der ältere Sohn tut. Die Geschichte bleibt offen. Du weißt nicht, was passiert. Du weißt, da ist ein Fest. Und du weißt, da ist einer stolz und überheblich und du weißt, da gibt es eine Einladung. Und der Vater ruft ihn, der Vater kommt raus, der Vater sucht ihn, der Vater geht ihm nach. Aber du weißt nicht, du kannst es nicht sagen, wie wird dieser Mensch sich entscheiden? Wie wird dieser ältere Bruder in seinem Herzen, in seinem Gewissen angerührt? Und wie entscheidet er sich? Er muss eine Entscheidung treffen. Er muss sagen, ich will dabei sein, ich will zu meinem Bruder. Ich will zu meinem Vater, ich will mich jetzt auch freuen, es ist gut, es ist richtig, ich vertraue dem Vater oder selbst stolz und ich sage es ein drittes Mal einsam, zurückzubleiben. Glaubt's mir, die Leute in diesen Führungsetagen haben Untergebene, haben Kollegen, aber haben keine Freunde. Ich denke an eine Person bei uns auf der Arbeit, das ist ein Abteilungsleiter, ist in einem anderen Standort und an diesem Standort ist er sehr wichtig, wirklich wichtig und kompetent und die Leute haben Respekt vor ihm, ich übrigens auch. Also das ist wirklich gut, ja. Aber er hat keine Freunde. Und ich glaube, das ist jetzt ein Gerücht, das kann ich auch so weitergeben, weil ihr ja nicht wisst, wer das ist, ich glaube, seine Ehe ist kaputt. Das haben wir uns so erzählt untereinander. Es gibt ein Gerücht, was ich jetzt nicht wiedergeben würde, aber daran bin ich ziemlich sicher, wenn da nur die Hälfte davon stimmt, ist seine Ehe kaputt. Aber der sieht super aus, der hat tolle Hobbys, der kommt gut rüber in der Firma, dem ist eine Menge Vertrauen anvertraut worden. Aber ich behaupte einfach mal, allen, mit denen er begegnet, und der wird jetzt in Rente versetzt oder ist jetzt irgendwie draußen, der hat niemanden. Und wahrscheinlich, wenn das Gerücht jetzt stimmt, noch nicht mal mehr seine eigene Frau. Kinder hat er keine. Und Gott lädt dich ein zu seinem Fest. Er würde auch ihn einladen, diesen Kollegen jetzt zu Gottes Fest einladen. Aber ist er ja zu beschäftigt mit, hat er ja keine Zeit dafür. Und dann passt diese Einladung nicht, weil dann kommst du zu so einem Fest, dann kommst du zu so einer Versammlung, zum Gottesdienst, zur Gemeinde, zu einer Evangelisation und dann siehst du nur solche Dahergelaufenen, wie den verlorenen Sohn. Und solche Leute passen ja nicht zu dir, Älterem. Für mich war wirklich damals, ist ja schon über 20 Jahre her, die Bergpredigt sehr, sehr heilsam, nämlich zu verstehen, es geht nicht über den Verstand, sondern meine Beziehung zu Gott ist nicht in Ordnung und Gottes Maßstäbe sind höher als mein Verständnis, als mein Denken, als all das, was mir so erklärt wird, auch von den Kirchen so erklärt wird, wie man dann nachher Gott begegnen, Gott nahe kommen kann. Ich stimmte nicht. Gott selber musste es mir sagen und ich musste es mir von Gott sagen lassen. Ich musste es mir von ihm sagen lassen. Und deshalb ist es so traurig, dass der Älteste jede Möglichkeit hatte. Ich bin noch mal in meinem Bild, sie haben jeden Mittag miteinander gegessen. Die Diener haben ihn aufgetragen vom Schönsten, vom Feinsten, vom Besten. Aber die beiden hatten keine Gemeinschaft. So nah. Du kannst mit einem Christen verheiratet sein. Du kannst einen Christen als Arbeitskollegen haben, ihn 8 Stunden am Tag sehen. Du kannst mit ihm, weiß ich nicht was. So nah und doch so fern. Und so traurig und so einsam im Herzen. Ich habe vor ein paar Bibelstunden mal dieses Lied von Falco vorgelesen über Egoist. Ich traue mich nicht, das nochmal vorzulesen und zu singen schon mal gar nicht, aber das ist so wahr. Die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. Der Mensch, der mir am liebsten ist, das bin ich. Ich bin ein Egoist. Aber das sagt ja keiner von sich selber. Falco war so selbstkritisch und hat das von sich gesagt. Mit einer gewissen Wiener Schmäh und mit ein bisschen Humor. Selbstkritik, Selbstironie. Das würde dieser nicht von sich sagen. Ich habe von einem gelesen, der das erkannt hat, der, wie es in dem Buch drin steht, jeden Abend geheult hat über sich selber, aber der nicht bereit war, nicht in der Lage war, zu seinem Nächsten, in diesem Fall war es seine Frau, zu seinem näheren Nächsten, also zu seiner Frau, hinzugehen und sich zu entschuldigen. Weil er immer stark, natürlich wieder Mann, immer stark, immer stolz, immer Leistung. Unter dem gleichen Dach keine Gemeinschaft. Keine wirkliche Gemeinschaft. Keine Herzensgemeinschaft. Es ist so traurig und in vielen, vielen, vielen Fällen so wahr. Und dann stehst du vor Gott, dann stehst du vor dem Vater und in diesem Falle sogar noch selbstgerecht und überheblich. Ich kenne jemanden hier in Lippstadt und ich glaube, das meint er sogar ernst, der sagt, wenn ich mal vor Gott stehen werde, dann werde ich ihm erstmal alles aufzeigen, worum Gott sich nicht gekümmert hat. Die ganzen Hungersnöte, die ganzen und so weiter, was nicht alles, die ganzen, das werde ich Gott erstmal vorwerfen und wenn er mich dann in die Hölle schmeißt, dann ist es auch gut so. Dann kann Gott ja machen, wenn er das in seiner selbstgerechten Art und Weise tut. Aber ich habe es ihm dann gesagt und das ist falsch und dazu stehe ich. Das meint er ernst. Ich glaube wirklich, dass er das ernst meint. Komme ich nicht weiter mit diesem Mann. Ich sage immer, der muss seine Tabletten nehmen. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass er diesen Gott nicht kennt und nicht will. Was glaubt ihr, wie oft sich der Ältere diese Geschichte schon erzählt hat? Diese Geschichte hier, wo er dem Vater danach hervorwurf, dein Sohn hat die Kohle durchgebracht, hat mit Huren rumgehangen, hat das und das gemacht. Wie oft in seinem Kopf er diese Geschichte schon erzählt, jeden Abend. Er hat ja wahrscheinlich gemerkt, wie sein Vater um ihn getrauert hat, wie sein Vater ihn vermisst hat. Und er saß dabei und hat sich wahrscheinlich in eine schöne Traumwelt hineingesponnen, hat sich überlegt, boah, was der für einen Hass in seinem Kopf für seinen Bruder entwickelt hat. Ich erzähle euch eine Geschichte von Paul Watzlawick. Jetzt einfach mal so aus dem Gedanken heraus. Das Buch ist wunderbar, ist kein christliches Buch, aber ist super. Auf jeden Fall, dazu muss ich auch sagen, wie das Buch heißt, Anleitung zum Unglücklichsein vom Feinsten. Und da gibt es eine Geschichte drin. Da ist der Mann, wie auch immer er dann heißt, ist ja nur eine Geschichte, merkt, in seinem Werkzeugkasten fehlt ihm ein Hammer. Und dieser Hammer ist halt nicht da. Aber haben wir jetzt suchen oder sonst irgendwas. Aber der Nachbar, der hat doch auch eine Werkzeugkiste, ist doch kein Problem. Gehen wir rüber zum Nachbarn und holen uns den Hammer. Aber er macht's nicht, er macht sich Gedanken. Wenn ich jetzt den Nachbarn frage, gibt er mir den Hammer oder gibt er mir den Hammer nicht? Ach, vielleicht gibt er mir den Hammer nicht oder vielleicht gibt er mir doch. Aber wenn er mir nicht gibt, warum sollte er mir den nicht geben? Und er überlegt und denkt und so weiter. Und er denkt und denkt und denkt. Nach 2 Stunden kommt er zu dem Entschluss und klingelt beim Nachbarn und sagt, dein Scheißhammer kannst du behalten. Ihr lacht und daraus merke ich, ich habe die Geschichte verstanden. Was der Sohn, der Ältere, in seinem Kopf die ganzen Jahre durchgedacht hat, ist vollkommen daneben. Es stimmt, dass der Jüngere das Erbe eingesackt hat und verprasst hat. Aber das, was er hier noch in seinem Kopf so hat, er hat das mit Huren durchgebracht, was ihm sonst noch so vorwirft, das stimmt überhaupt nicht, das steht nirgendwo drin. Vielleicht stimmt es, vielleicht stimmt es nicht. Es war keiner dabei. Aber der Ältere hat sich das in seinem Kopf und in seiner Geschichte so zurechtgebracht, dass er erstmal die ganze Sache schlimmer, 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 schlimmer gemacht hat. Und ich weiß, dass das uns auch so geht, wenn wir das Gefühl haben, einer hat uns nicht gegrüßt oder ist uns nicht in dem würdigen Respekt entgegengekommen, wie wir uns das halt wünschen, dann hat er uns nicht nur gegrüßt, nicht nur nicht gegrüßt, sondern dann hat er noch etwas gegen uns. Und dann ist, das will ich jetzt gar nicht lange ausweiten, aber dann kommt in unserem Kopf eine Geschichte. Und irgendwann reagieren wir so wie die Persona bei Paul Watzlawick oder wie der ältere Bruder hier und so weiter. In unserem Kopf entsteht etwas, was nicht stimmt. Wir machen uns die Geschichte so, wie sie uns gefällt. Eigentlich ja nicht gefällt. Eigentlich wollen wir ja gar nicht so sein, aber wir sind so selbstgerecht, so von uns selbst überzeugt, dass wir ja nie ein Problem haben. Und wenn der andere wirklich uns jetzt das Tortenstückchen wegnimmt, nicht richtig grüßt, uns den Parkplatz wegnimmt, in unserem Denken, hat das natürlich sofort etwas mit ihm und gegen uns zu tun und wir müssen uns rächen und wir müssen unsere Recht und alles blöd. Und doch denken wir so und sind nicht mal bereit zu hinterfragen, du hast mich heute nicht gegrüßt, bist du traurig oder hast du irgendwie, ist irgendwas mit dir? Meist aus der anderen Blickwinkel zu betrachten oder holt sich das, bleib nur in den Beispielen, Tortenstückchen können ja andere Beispiele sein, nimmt sich das Tortenstückchen zu, du musst du gleich weg, hast du jetzt keine Zeit noch einen Kaffee zu trinken, es kann alles einen anderen Grund haben. Der muss nicht mir was wollen, dass er sich vordrängt. Der kann total in Gedanken sein. Der kann dich nicht gegrüßt haben, einfach weil er gerade noch im Gedanken mit dem Telefonat von vorhin ist. Das muss nichts mit dir zu tun haben und es muss nicht böswillig sein. Und in der Regel ist es das auch nicht. Ich weiß nicht, wie lange der jüngere Sohn, Bruder weg war. Aber so lange, dass die Geschichte in dem Älteren gearbeitet hat und er nachher gesagt hat, nein, mit dem will ich nicht mehr zusammen auf dem Fest gesehen werden. Wenn wir uns hier durch diese ganzen Maßnahmen eine gewisse Zeit nicht mehr sehen können, dürfen und wir kommen mal wieder zusammen, und in unseren Köpfen, wo auch immer ihr gerade so seid, räumlich und gedanklich, zu viel entsteht, was der dir angetan hat, warum der sich nicht mehr meldet, warum der jetzt gerade, könnte genauso eine Geschichte passieren wie hier. Der andere will mir was. Der andere meldet sich nicht mehr bei mir. Diese Maßnahmen sind jetzt so blöd, die wir gerade ergreifen müssen. Und ich beziehe alles auf mich selber und meine auch noch Recht zu haben. Dann bin ich, dann bist du, der genauso denkt, so wie der verlorene Sohn, wo ich euch leider kein Bild von zeigen konnte, weil es kein Künstler scheinbar darstellen konnte. Dann bist du, der sich in seiner Selbstgerechtigkeit wohlfühlt. Ich weiß, dass du dich nicht darin wohlfühlst, aber ich sag's mal, der sich so wohlfühlt, der so selbstgerecht darin lebt, der wirklich, der eigentlich Verlorene. Dein Bruder, jetzt geschlechtsneutral, kann auch deine Schwester sein, würde sich freuen, wenn du mit ihr aufs Fest kommst. Dein Vater würde sich freuen, wenn du wieder mit ihm Gemeinschaft suchst. Die Tür steht offen. Bist du bereit? Er wartet auf dich. Stehen wir auf und beten wir miteinander. Ja, Vater, es ist eine gute, eine wahre, eine richtige Geschichte. Und es ist eine Geschichte, die in unserem Leben vielleicht ein Stückchen schon wahr ist, aber die du auch zu einem guten Ende machen willst. Wir haben nicht gelesen, wir können es auch nicht lesen, wie diese Geschichte für den Älteren hier ausgegangen ist, aber wir können unsere Geschichte ein Stückchen weit selber schreiben, indem wir uns von dir rufen lassen, dir nachgehen, dir vertrauen und uns auch wirklich freuen. Freuen über den anderen, freuen über dich, wirkliche Gemeinschaft suchen. Und so gib einfach Gnade für unser Weitergehen mit unseren Umständen, in denen wir leben, mit unseren Gedanken, in denen wir scheinbar manchmal festhängen, aber einfach auch mit der Erwartung, dass du Großes, Neues, Wunderbares, wirklich Erfreuliches schenken kannst. Wir danken dir für diesen Tag und bitten dich einfach um viel Weisheit und Gnade für die nächste Woche und für all das, was wir in deinem Namen hier noch auf dieser Welt tun dürfen. Dir zur Ehre. Amen.